NDR Info. Themen des Tages.
Wir sind in eine neue Woche gestartet, in der es allerdings weiterhin um eine wichtige Frage geht, die seit dem Bruch der Ampel weiter sozusagen über Deutschland schwebt. Wann finden die Neuwahlen statt? Ist Weihnachten, der Jahreswechsel, wirklich ein Argument dafür, dass nicht im Januar gewählt werden sollte? Auch dieser Frage gehen wir im Gespräch mit dem Landeswahlleiter Schleswig-Holstein hier in den Themen des Tages nach. Und auch die Weltklimakonferenz, die beschäftigt uns, bei der es diesmal vor allem ums Geld geht. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Zunächst zum aktuellen Stand der Diskussion über einen Termin für die Neuwahlen. Da hat Kanzler Scholz mittlerweile erklärt, dass er doch bereit wäre, die Vertrauensfrage früher zu stellen.
Die Ampel hat jetzt ihren eigenen Song, komponiert von Ex-Justizminister Buschmann. Der schreibt, manchmal muss man etwas aufgeben, was man liebt, um zu bleiben, wer man ist. Heißt, mit der Ampel ist es also vorbei, Deutschland wählt neu.
Dass es vorgezogene Neuwahlen gibt, ist unstrittig.
Schnelles Stellen der Vertrauensfrage.
Dass diese Wahl kommen soll, und zwar rasch.
Nur was ist rasch? Da geht es mit dem Streit schon los. Der Bundespräsident führt derzeit viele Gespräche mit Regierung und Opposition. Am Ende wird er entscheiden, wann er das Parlament auflöst. Aber erst muss der Bundeskanzler die Vertrauensfrage stellen. Und da machen auch die Grünen Druck. Viel Zeit ist nicht, sagt Parteichefin Ricarda Lang in Richtung Bundeskanzler.
Wir erwarten, dass er hier so schnell wie möglich in dieser Woche auf jeden Fall noch Klarheit schafft. Zweitens braucht es ein geordnetes und geregeltes Verfahren für Neuwahlen. Wir haben dabei schon gesagt, dass wir uns durchaus auch einen früheren Termin vorstellen können.
Der Bundeskanzler wollte eigentlich bis Mitte Januar warten, doch nach sehr lauter Kritik lenkt Olaf Scholz ein.
Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem.
Aber wann? Das ist die große Frage und die sollen nun andere ausdiskutieren. Die Fraktionschefs von SPD und Union, Mützenich und Merz. Und diesen Arbeitsauftrag wiederholt heute auch der SPD-Generalsekretär Matthias Miersch.
Ich gehe davon aus, dass alle die Verantwortung spüren und dass vor allen Dingen auch Friedrich Merz mit Rolf Mützenich in der Lage sein wird, eine Einigung herbeizuführen.
Die Fraktionschefs einigen sich, der Kanzler folgt, soweit die Theorie. Aber bei der Union ist man verwundert über das Vorgehen, so sieht es Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer.
Die Vertrauensfrage, die stellt der Bundeskanzler und delegiert sie nicht an Fraktionsvorsitzende. Und das Stellen der Vertrauensfrage, das kommt daher, weil der Bundeskanzler keine Mehrheit mehr im Deutschen Bundestag hat.
Und weil die Mehrheit weg ist, braucht der Kanzler auch die Union, um Gesetze noch zu beschließen. Aber das ist alles andere als sicher.
Und deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass wir wie so eine Art Einwechselspieler für die FDP jetzt plötzlich rot-grüne Vorhaben unterstützen.
Die Union sagt aber auch, wenn der Kanzler die Vertrauensfrage stellt, dann können wir reden. Aber es soll auf jeden Fall schnell gehen, so sieht es auch die FDP. Generalsekretär Djirsaray.
Eine Hängepartie kann sich in der jetzigen Situation niemand leisten. Deswegen muss die Vertrauensfrage und damit verbunden die Neuwahl rasch erfolgen.
Keine Hängepartie. Diese Aussage regt den Vizekanzler Robert Habeck auf.
Das fällt Ihnen ja früh ein, möchte ich dazu sagen. Ja, da haben Sie recht. Das hätte man sich besser am Mittwoch letzte Woche überlegen können. Natürlich gibt es eine Hängepartie. Das ist ja völlig klar. Das ist auch unvermeidbar gewesen. Die Frage ist, wie lange sie dauert. Aber sie wäre vermeidbar gewesen. Ich sammle jetzt gerade die vergossene Milch ein, aber also, da ist die FDP wirklich eine Blitzmerkerpartei.
Da lässt sich der alte Ampelstreit wieder raushören. Anders als im Koalitionsabschiedssong des ehemaligen Justizministers.
Gabor Hallas war das über die Debatte rund um den Termin für Neuwahlen. Ja, und von dem wird dann auch abhängen, wie viel Zeit im Bundestag noch bleibt, um vor einer Neuwahl noch geplante Vorhaben anzugehen. Denn ein paar Projekte hätte die gescheiterte Ampel noch ganz gerne auf den Weg gebracht. Die angekündigten Steuererleichterungen, das höhere Kindergeld zum Beispiel. Vor allem aber das geplante Gesetz zur Stärkung des Bundesverfassungsgerichts. SPD, Grüne wären auf Zugeständnisse der Opposition angewiesen, aber die will zuvor erstmal die Vertrauensfrage des Kanzlers hören. So eine Wahl, die muss auf jeden Fall gut vorbereitet werden. Pannen könnten dazu führen, dass sie für nicht rechtens erklärt und dann sogar wiederholt werden müsste. Und so hat sich heute Mittag die Bundeswahlleiterin mit den Landeswahlleitern zusammengeschaltet, um über die Vorbereitung der Neuwahl zu beraten. Ruth Brandt hatte in den letzten Tagen ja für ziemlich viel Aufsehen gesorgt mit ihrer Warnung vor zu frühen Neuwahlen. Unter anderem über fehlendes Druckerpapier für die Wahlunterlagen wurde da gesprochen. Hören wir jetzt, was der Landeswahlleiter Schleswig-Holstein in der Diskussion über den Termin für Neuwahlen sagt. Ich habe mit Tobias Berger am Nachmittag gesprochen und ihn zunächst gefragt, was für eine To-Do-Liste er denn jetzt aus dieser Besprechung mitgenommen hat und wer da jetzt schon mal das Papier bestellt.
Also für die Papierbestellung, um die Frage gleich vorwegzunehmen, ist jedes Land selber zuständig. Wir haben uns heute zusammengesetzt, um uns gemeinsam zu besprechen, was in welchen Fristen zu tun ist. Die Fristen liegt letztendlich nach dem Bekanntgabe des Wahltermins, der vom Bundespräsidenten kommt, dann die Bundeswahlleiterin auch in dieser Landesverordnung, in der Bundesverordnung statt. Wir können momentan, weil wir den Termin noch nicht wissen, aber alles, was nicht fristgebunden ist, schon vorbereiten. Wir können mit den Gemeinden sprechen, wir können die Wahllokale schon mal vorbereiten. Wir können sozusagen auf unseren Gebieten schon mal arbeiten und das tun wir auch.
Da höre ich aber auch raus, dass auch Sie gar nicht so unglücklich wären, wenn denn dann jetzt auch schnell mal ein Termin feststehen würde, oder?
Ich glaube, klar ist, wir sind froh über jeden Tag, den wir Zeit haben zum Organisieren. Und es gibt fristungebundene Aufgaben, die wir auch jetzt schon erledigen können. Aber natürlich bin ich genauso neugierig wie alle anderen Bundesbürger auch.
Sie haben gerade schon die Wahllokale angesprochen. Sie können also schon in einigen Teilen Vorbereitungen jetzt anfangen. Wo sehen Sie denn aber auch die größten Herausforderungen da jetzt für Sie auch in Schleswig-Holstein?
Ich würde zwei Dinge dort benennen. Zum einen ist es sicherlich so, wenn bei den Druckereien alle Länder mit kurzen Vorlauffristen gleichzeitig bestellen, dann ist das ein gewisser Druckpunkt, auch für die Druckereien, auch wenn die bisher geschildert haben, dass es eng ist, aber machbar. Und das zweite ist natürlich, dass vor Ort die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gefunden werden müssen und auch geschult werden müssen. Und das wäre natürlich sinnvoll, wenn diese Schulungen nicht über die Feiertage notwendig wären.
Ja, Weihnachten, Silvester, Sie sprechen das schon an. Das ist ja auch für manche ein Argument, warum man nicht schon im Januar vielleicht diese Neuwahlen haben sollte. Aber kann das wirklich ein Argument sein bei so einem wichtigen Thema?
Also zu der Festlegung des Wahltermins würde ich mich gar nicht äußern wollen, weil das eine politische Frage ist. Es gibt nicht umsonst Fristen in den Gesetzen, die 21 Tage, die der Bundespräsident zur Verfügung hat nach der Vertrauensfrage der Verlorenen und die möglichen 60 Tage innerhalb der Bundestag neu gewählt werden muss. Wir wären froh, wenn diese Zeiträume auch zur Verfügung stehen würden.
Also Sie fürchten, es sind ja innerhalb von 60 Tagen. Das heißt, das könnte ja auch noch weniger Zeit dann zum Plan sein. Aber dass man das Ganze so ins Grundgesetz geschrieben hat, ist man ja auch davon ausgegangen, dass das dann auch machbar ist. Ein bisschen überrascht doch jetzt diese Diskussion über diesen Termin schon, oder nicht?
Ich halte unter den Anstrengungen, die dann natürlich notwendig sind, auch die gesetzlichen Fristen für einhaltbar und durchführbar. Aber klar ist auch, für jeden Tag, den wir mehr Zeit haben, ist es ein bisschen entspannter. Und die Bundeswahlleiterin hat ja auch nicht gesagt, dass es nicht ginge, sondern hat auf die Fehleranfälligkeit hingewiesen. Und das ist klar, je mehr Ruhe man zur Vorbereitung hat, insbesondere zur Gewinnung der Ehrenamtlichen für die Wahl, Vorstände, macht es natürlich Sinn.
Geplant waren ja diese Bundestagswahlen für September 2025. Jetzt ist alles anders, wie wir wissen. Vielleicht auch noch mal zum Verständnis, wie viel Vorlauf haben Sie denn normalerweise für so eine Bundestagswahl?
Das kommt immer ein bisschen darauf an, welchen Schritt Sie damit meinen. Wir haben auch in diesem Sommer schon mit den ersten Vorbereitungen begonnen. Das heißt, man kann knapp sagen, ein Jahr vorher beginnt man mit so einer Vorbereitung. Aber da ist es selbstverständlich so, dass man den langen Vorlauf nutzt, weil man ihn hat. Es heißt nicht, dass man auch in kürzerer Zeit diese Arbeit durchführen kann.
Und das sagt der Landeswahlleiter Schleswig-Holstein, Tobias Berger.
NDR Info. Pro und Contra.
Was spricht nun für oder gegen schnellere Neuwahlen? Dazu haben sich unsere Korrespondenten in Berlin so ihre Gedanken gemacht. Und Hans-Joachim Viehweger findet, man dürfe jetzt nicht trödeln und ist für schnelle Neuwahlen.
Keine Frage, Wahlen müssen gut vorbereitet sein. Ein Debakel wie beispielsweise 2021 in Teilen Berlins, damals übrigens bei einer regulär vorbereiteten Wahl, darf sich nicht wiederholen. Doch die Wahlen jetzt müssen so schnell wie möglich kommen. Schließlich haben wir keine handlungsfähige Regierung mehr. Und das in Zeiten, in denen Handlungsfähigkeit dringend gefragt wäre. Deutschlands Wirtschaft schwächelt. Die Unternehmen brauchen so schnell wie möglich Klarheit über die künftigen Rahmenbedingungen, zumal die politische Unsicherheit mit zur Investitionsschwäche Deutschlands beigetragen hat. Das muss ein Ende haben. Dazu kommt, nur mit einem regulären Haushalt können neue Akzente gesetzt werden. Je schneller sich die Parteien an die Arbeit machen können, umso besser. Am problematischsten ist das machtpolitische Vakuum in Berlin, aber letztlich angesichts der außenpolitischen Herausforderungen. Wir dürfen nicht trödeln, wenn in den USA ein Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Ein Präsident, dem die Regierungsprobleme in Deutschland herzlich egal sein dürften. Wir dürfen nicht trödeln in einer Zeit, in der Wladimir Putin in der Ukraine versucht, vollendete Tatsachen zu schaffen. Im Grunde wissen das auch alle. Es wird Zeit, die parteitaktischen Spielchen zu beenden und spätestens im Februar Neuwahlen zu ermöglichen.
Soweit die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Hans-Joachim Viehweger. Unsere Korrespondentin Eva Huber ist gegen schnellere Neuwahlen.
Deutschland braucht schnell stabile Verhältnisse. Das ist so. Genauso sehr braucht Deutschland eine ordentlich durchgeführte Wahl ohne Pannen. Zum Beispiel warnt der Chef der größten Stimmzetteldruckerei vor Problemen bei einem zu frühen Termin. Fehler, die beim Drucken der Wahlzettel immer mal wieder passieren, könnten zum Beispiel nicht mehr korrigiert werden. Dazu kommt, Wahllisten müssen fertig aufgestellt und von den Wahlleitern geprüft werden. Auch kleinere Parteien brauchen ausreichend Zeit, um Unterschriften für die Teilnahme zu sammeln. Die Briefwahl muss organisiert werden. 2 Wochen Weihnachtsferien verkürzen die Vorbereitungszeit. Übrigens, auch damals bei den Neuwahlen zu Zeiten der Kanzler Brandt, Kohl und Schröder lag die Vorbereitungszeit ab Ankündigung von Wahlen bei 3,5 bis 5 Monaten. Natürlich kann man darauf pochen, dass sehr schnelle Neuwahlen in einem Land wie Deutschland doch möglich sein müssen. Dass Beamte, Firmen, alle diesen Kraftakt stemmen müssen. Ja, das kann klappen. Und was, wenn nicht und es zu Pannen kommt? Das wäre eine große Belastung für die Demokratie. In einer Zeit, in der das Vertrauen in die Institutionen von vielen Seiten angegriffen wird. Der ursprünglich angedachte Wahltermin Ende März ist zu spät. Aber wenn statt Mitte Januar 2, 3 oder 4 Wochen später gewählt wird und das allen Wahlorganisatoren mehr Zeit verschafft, dann kann Deutschland das aushalten.
Die Meinung von Eva Huber aus unserem Hauptstadtstudio. Und jetzt zu einem anderen wichtigen Termin in den Themen des Tages. Heute hat die UN-Klimakonferenz in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, angefangen. Und beim Gastgeberland, da fängt die Kritik an diesem Treffen auch schon an. Unter anderem deshalb, weil Aserbaidschan sehr abhängig von fossilen Brennstoffen ist. Frank Eichmann über das Gastgeberland und was von Aserbaidschan bei dieser Weltklimakonferenz zu erwarten ist.
Breite Straßen zerschneiden die Innenstadt von Baku. Trotz neu angelegter Parks, der freundlichen Uferpromenade am Kaspischen Meer mit futuristischen Wolkenkratzern, die 2,5 Millionen Hauptstadt gehört nach wie vor dem Auto. Und auch den Staatshaushalt füllen zu rund 60% die Erdöl- und Gasexporte, Großabnehmer die Europäische Union, insbesondere nach Beginn von Russlands Krieg gegen die Ukraine. Fast logisch, dass das Südkaukasusland weiter massiv in die Öl- und Gasförderung investiert. Wie schon im vergangenen Jahr richtet wieder ein Petrolstaat den Weltklimagipfel aus. Präsident Ilham Aliyev, der das Amt vor über 20 Jahren von seinem Vater übernahm und sich im Februar mit über 90% wiederwählen ließ, gab sich vor dem Gipfel hoch motiviert. Die Entscheidung wurde im vergangenen Dezember getroffen. Wir hatten weniger als ein Jahr Zeit zur Gipfelvorbereitung. Wichtig ist, dass die Entscheidung zum Gipfel im Konsens von fast 200 Ländern getroffen wurde. Für uns zeigt des Respekts für Aserbaidschan. Zum ersten Mal in der Geschichte wird die COP in unserer Region abgehalten. Aserbaidschan wird sich den über 40.000 Gipfelteilnehmern mit einer freundlichen, weltoffenen, modernen Kulisse präsentieren. Den ungeschönten Blick dahinter wirft Sonja Schiffers. Sie leitet das Regionalbüro Südkaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung.
Aserbaidschan ist eines der repressivsten Länder der Welt. Es handelt sich hier um ein sogenanntes konsolidiertes autoritäres Regime, eine Erbdiktatur, die auf fossiler Industrie und korrupten Clanstrukturen basiert. Und die aserbaidschanische Regierung hat in den letzten 10 Jahren die unabhängige Zivilgesellschaft, Medien und die politische Opposition systematisch fast komplett zunichte gemacht.
Am Freitag vor dem Weltklimagipfel, der Tag des Sieges, ein Staatsfeiertag. Feuerwerk, in Baku weiht Präsident Aliyev, hermetisch abgeschirmt von zufälligen Besuchern, ein riesiges Denkmal ein. Vor gut einem Jahr eroberte das wirtschaftlich und militärisch deutlich überlegene Land in einer sogenannten Antiterroroperation die gesamte Region Bergkarabach. Völkerrechtlich ein Teil Aserbaidschans. Weit über 100.000 Bergkarabach-Armenier flohen, eine ethnische Säuberung, klagte der Nachbar Armenien. Und so sehr sich seither der armenische Ministerpräsident Pashinyan um einen Friedensvertrag mühte, Aserbaidschan hat ihn bis heute nicht unterschrieben. Aber all die Kritik an der autoritären Regierung Aserbaidschans wird in den nächsten 2 Wochen weit nach hinten rücken. Präsident Aliyev kann sich mit dem Weltklimagipfel als Vermittler und Klimapionier inszenieren. Zwingt ihn die UNO-Weltklimakonferenz wenigstens, mehr Freiheiten zuzulassen? Im Gegenteil, sagt Sonja Schiffers von der Heinrich-Böll-Stiftung, in den vergangenen Wochen wurden kritische Stimmen zur Menschenrechtslage oder zur unzulänglichen Klima- und Energiepolitik eingesperrt oder aus dem Land getrieben.
Beispielsweise wurde einer unserer Partner, Bahrus Samadov, den wir auch für die Teilnahme an der COP nominiert hatten, aus politischen Gründen verhaftet. Ihm wird Hochverrat vorgeworfen und drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis. Und daher fordern wir die Bundesregierung auf, sich bei hochrangigen Gesprächen in Aserbaidschan für die Freilassung der politischen Gefangenen einzusetzen und die künftige Zusammenarbeit von Fortschritten im Bereich der Menschenrechte abhängig zu machen.
2 Wochen lang wird die Welt nun in Baku versuchen, sich um die Weltklimakrise zu kümmern. In Baku, da verfolgt unsere Umweltredakteurin Janina Schreiber diese Konferenz. Und ein wichtiger Punkt ist in diesem Jahr auch das Geld. Die finanzielle Unterstützung einkommensschwacher Länder beim Klimaschutz und auch der Anpassung an den Klimawandel. Denn die aktuellen Vereinbarungen dazu, die gelten ab 2025 nicht mehr. Viele Entwicklungsländer fordern deutlich mehr als bislang die angepeilten 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Der Chef des UN-Klimasekretariats, der sprach jetzt von 1 Billion US-Dollar. Ist das eine realistische Summe?
Ja, also tatsächlich gibt es sogar Berechnungen, die sagen, eigentlich müssten wir sogar eine Summe von 2,4 Billionen jährlich mobilisieren. Wir müssen uns eben auch nur mal vorstellen, viele Länder, gerade ärmere Länder wie beispielsweise Bangladesch, die sind ja auch schon Stand heute wirklich hart von der Klimakrise betroffen. Da werden ganze Landstriche eben überflutet von Starkregenereignissen getroffen. Und da braucht es einfach wirklich auch viel Geld und schnell Geld. Und das kommt jetzt eben immer öfter, diese Ereignisse. Und da sind hohe Summen auch wichtig.
Bleiben wir doch gleich mal beim Beispiel Bangladesch, eines der Länder, das eben am stärksten vom Klimawandel ja betroffen ist. Wovor wird dann dort auch das Geld gebraucht?
Ja, vor allem für Schäden und Verluste. Das ist zumindest auch eine Forderung, die hier von Entwicklungsorganisationen wie Brot für die Welt auch gestellt werden. Denn das ist auch ein Knackpunkt bei den Verhandlungen. Für was geben wir dieses Geld eigentlich aus, was da als neues Klimafinanzierungsziel im besten Fall festgelegt wird, was dann im besten Fall in dieser konkreten Summe vereinbart wird? Also sind das denn wirklich Investitionen nur in Klimaschutz, also erneuerbare Energien, da können wir uns Wind- oder Solarenergie vorstellen. Oder müssen das auch Gelder sein, die eben für die Schäden und Verluste aufkommen, die schon durch die Klimakrise verursacht werden? Und genau das ist auch ein Knackpunkt bei den Verhandlungen hier.
Wie sieht es denn bislang überhaupt mit der finanziellen Unterstützung aus?
Also bislang galt ja diese 100 Milliarden US-Dollar jährlich Regelung. Tatsächlich hätte das ab 2020 schon mobilisiert werden sollen, dieses Geld von den Industrienationen für die Entwicklungsländer. Sie haben die Summe aber nach Berechnungen von der OECD erst 2 Jahre zu spät erreicht. Das ist natürlich auch nicht gerade ein gutes Vertrauenssignal, was da vorweggeschickt wird. Und jetzt geht es eben auf dieser Konferenz in Baku drum, ein neues Ziel für die Zeit nach 2025 zu vereinbaren. Und man möchte die Gelegenheit nutzen, dass dieses eben jetzt noch höher wird.
Was ist aber auch mit den USA, die Wiederwahl von Donald Trump? Welchen Wert haben denn jetzt die Beschlüsse, die dann dort in Baku getroffen werden auf der Klimakonferenz, wenn die USA unter Trump dann im nächsten Jahr vielleicht überhaupt nicht mehr mitziehen?
Ja, also tatsächlich wirft diese Wiederwahl von Trump kein gutes Vorzeichen auf diese Konferenz. Allerdings hat man schon auch gemerkt, dass gerade beispielsweise die EU da jetzt auch ein deutliches Signal für mehr Klimaschutz fordern möchte. Allerdings ist trotzdem fraglich, wie konkret dann dieses Endziel ausgestaltet werden kann. Also können sich die Länder wirklich auf eine konkrete Summe Geld einigen? Das werden die 2 Wochen Verhandlungen zeigen.
Das Geld ist ja das eine, der Klimaschutz das andere, was da getan werden muss. Klimaforscher, die warnen ja immer wieder vor den Folgen des Klimawandels, dass mehr dafür getan werden müsse. Mhm. So immer wieder der Appell. Wo steht denn die Welt aktuell bei den Emissionen, beim Ausstieg aus Kohle, Öl, Gas?
Ja, also die Welt, das hat auch die Internationale Energieagentur in ihrer Projektion nochmal klar gemacht, die könnte bis 2030 wirklich auf einem guten Pfad sein, aber wir müssen da echt noch nachlegen. Die langfristige Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, das ist sogar technisch noch möglich, das hat auch kürzlich noch mal der Bericht der Vereinten Nationen gezeigt. Dafür müssten aber die Emissionen bis 2030 wirklich um 42% sinken, wenn wir das mit dem Jahr 2019 vergleichen. Also da müssen wir wirklich massiv ran. Pro Jahr sind das 7%, 7,5%, die wir da einsparen müssen. Und gerade befindet sich die Welt ja eher auf einem explodierenden Pfad der CO2-Emissionen. Also die Erneuerbaren, die sind zwar dabei, Aufwind zu gewinnen, die Emissionen, die müssen aber trotzdem nach wie vor runter.
Janina Schreiber war das von der Weltklimakonferenz in Baku. Ja, beim Kampf gegen den Klimawandel, da geht es dann vor allem um das 1,5-Grad-Ziel, also den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit. In Paris hatte man sich darauf vor vielen Jahren verständigt, dass diese Marke der Erderwärmung nicht überschritten werden sollte. Was ein paar Grad mehr für Auswirkungen haben, das bekommen schon die Menschen zu spüren, die in ohnehin schon heißen Regionen leben. Dort ist die Hitze fast nicht mehr auszuhalten, vor allem auch da in den großen Städten. Singapur ist dafür ein Beispiel.
Wer durch Hinterhöfe und Gassen in Singapurs Chinatown geht, der sieht die vielen weißen Elektrogeräte an den Häuserwänden. Klimaanlagen ohne Ende. Fast alle kühlen damit die Räume runter, weil es immer so heiß und schwül ist. Aber die Anlagen sind ein Teil des Hitzeproblems, sagt Lu Jung-Yolanda, die an der Uni nachhaltiges Design studiert. Die Klimaanlagen blasen noch mehr Hitze nach draußen. Die Stadt heizt sich also noch mal schneller auf als die Umgebung. Und das ist nicht gut für das Klima und die Umwelt. Was die Situation in Singapur weiter anheizt, das extreme Wachstum. Immer mehr Bewohner, immer mehr Beton. In Singapur sind die Temperaturen in den vergangenen Jahrzehnten doppelt so rasant gestiegen wie im Rest der Welt. Vera Sekaran will einen kühlen Kopf bewahren im Klimawandel. Er ist ein Singapurer Urgestein, hat aber selbst auch noch täglich mit der Hitze zu kämpfen.
You can see, right?
Ihr habt ja gesehen, wie ich hierher gekommen bin. Ich schwitze immer noch. Es ist 10, 11 Uhr morgens und jetzt nimmt die Luftfeuchtigkeit noch zu.
And the humidity is picking up.
Vera Sekaran ist Architekt und Botaniker. In Singapur nennen sie ihn den Pflanzenflüsterer. Seine Waffe gegen den Klimawandel so simpel wie effektiv. Vertikale Grünflächen an Gebäudewänden. Man kann das fühlen, wenn ich hier näher an das Gebäude rangehe, dann merke ich schon, wie die Hitze weniger wird. Die Pflanzen produzieren Sauerstoff und nutzen meine Atemluft für die Photosynthese. Wenn man diese Biochemie überall in der City hätte, dann würde der CO2-Gehalt signifikant runtergehen und auch die Hitze. Das macht einen großen Unterschied. Er steht vor dem begrünten Parkhaus mitten in Singapur. 30 verschiedene Pflanzenarten wachsen an der Wand. Das Bewässerungssystem sorgt für nötige Nährstoffe. 2-mal im Monat stutzen Arbeiter das Grün. Langfristig ist das sogar günstiger als eine klassische Betonfassade. Die Klimaanlagen kosten für drinnen sind niedriger. Da spart man eine Menge. Also ein paar Dollar für Pflanzen auszugeben, um viele tausend Dollar einzusparen, das ist ein gutes Geschäft. Die Begrünung an Häuserwänden kann einen riesigen Temperaturunterschied ausmachen. Fassaden, die pflanzenbewachsen sind, sind manchmal stolze 5 Grad kühler als Flächen aus Stahl und Beton. Doch allein mit Begrünung kommt auch Singapur nicht gegen die steigenden Temperaturen an. Darum bauen sie hier nun luftiger und nachhaltiger. Zum Beispiel das neue Universitätsgebäude. Obendrauf Solarzellen, netto null Emissionen. Hier lehrt auch Professor Vera Sekaran. Er verrät uns das Geheimnis der kühlen Architektur, wo den Studierenden ein einfacher Deckenventilator zur Abkühlung reicht. Hohe Wände, offene Fassaden, im Gebäude zieht's und das soll auch so sein. Das Gebäude ist so ähnlich aufgebaut wie ein Wald. Wie bei unterschiedlich hohen Bäumen sind manche Gebäudeteile hoch, manche niedrig. Wir müssten versuchen, die Architektur des Waldes in den Städtebau zu übertragen. Wir können uns vieles von der Natur abschauen, das ist entscheidend. Singapur bezuschusst nachhaltige Architektur und verfolgt langfristig ehrgeizige Ziele. Bis 2030 sollen 1 Million neue Bäume gepflanzt werden. Und es soll so viele Parks in der City geben, dass jeder in der Stadt in höchstens 10 Minuten im Grünen ist. Singapur begreift sich als Motor für Südostasien im Kampf gegen steigende Temperaturen und investiert Milliarden. Der reiche Stadtstaat kann sich das im Gegensatz zu anderen Entwicklungsländern allerdings auch buchstäblich leisten.
Aus Singapur berichtete Florian Barth am Ende dieser Themen des Tages.